ARD Sounds.
Braucht ihr auch so dringend gute Nachrichten wie wir? Bevor wir in unser Thema einsteigen und uns damit mal wieder auf Probleme stürzen, hier kommt eine, quasi druckfrisch aus der Forschung. Ein Forschungsteam vom Uniklinikum Greifswald hat einen Ansatz gefunden, um Engpässe bei der Versorgung mit Blutplasma zu vermeiden. In der Notfallmedizin gibt es ja immer wieder Probleme, weil nicht jede Blutkonserve für jeden Patienten kompatibel ist. Stichwort Blutgruppe. Kennst du das Problem, Sharin, oder?
Ja, vor allem im Sommer fehlt es doch oft an Blutspenden, oder?
Genau, wegen Urlaubszeit, weil es zu heiß ist oder weil Sperrfristen für Blutspenden nach manchen Reisen gelten. Das Problem ist, Transfusionen müssen grundsätzlich passend zur Blutgruppe sein. Denn in den Blutgruppen A, B und 0 sind jeweils spezialisierte Antikörper drin, die dafür sorgen, dass die verschiedenen Blutgruppen untereinander nicht kompatibel sind. Das gilt auch für Plasma, also den flüssigen Teil des Blutes, auch wenn man ihn bei Spenderblut abtrennt, dann ganz ohne Blutzellen. Und das wiederum braucht man zum Beispiel bei großem Blutverlust, dieses Plasma, weil es für die Gerinnung wichtig ist, zum Beispiel nach schweren Unfällen.
Und was ist die Lösung?
Die Greifswalder Forschenden haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich diese widerspenstigen Antikörper beseitigen lassen. Sie geben rote Blutkörperchen zum Plasma hinzu, und zwar die einer jeweils anderen, also quasi entgegengesetzten Blutgruppe. Die Antikörper binden daran und dann kann man beides zusammen entfernen. Das Ergebnis ist ein Universalplasma, das für alle Blutgruppen genutzt werden kann. Und dafür hat das Paul-Ehrlich-Institut jetzt die Zulassung erteilt für dieses Verfahren.
Das beruhigt mich ein wenig für den Notfall. Ich kenne meine Blutgruppe nämlich gar nicht.
Und so geht es ja womöglich vielen. So, und jetzt widmen wir uns einem Thema, das uns auch ganz besonders im Sommer ereilt, ähnlich wie der Spendermangel bei den Blutbanken. Ich bin Corinna Hennig, ihr hört Synapsen, den Podcast, der sich aus wissenschaftlicher Perspektive mit Gesundheit beschäftigt. Mit der menschlichen Gesundheit, also unserer eigenen, aber auch die Gesundheit unseres Planeten spielt hier eine Rolle. Besonders in dieser Folge heute, denn alles hängt mit allem zusammen. Und wir versuchen, hinter die einfache Schlagzeile zu gucken, also tiefer einzusteigen, als ihr das in anderen Podcasts so kennt, auch was den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess angeht. Neue Synapsenfolgen gibt es alle 2 Wochen in ARD Sounds, der App, die ihr bisher als ARD Audiothek kanntet. Folgendes Szenario: Es ist Sommer, es ist heiß, sagen wir 32 Grad. Ein kleines Dorf, zum Beispiel in Südniedersachsen. Nach der Schule spielen die Kinder draußen, rennen im Wald rum, also alles so, wie es eigentlich pädagogisch wertvoll sein soll. Aber dann abends plötzlich Halskratzen, juckende Augen, Atemnot. Und das, obwohl eigentlich keins der Kinder, die da gespielt haben, eine Allergie hat oder Asthma. Was ist da los? Wir müssen über Treibhausgas sprechen. Die meisten denken da vermutlich an CO2. Doch es gibt auch ein Treibhausgas, das ganz unmittelbare gesundheitliche Auswirkungen haben kann, wenn es verstärkt vorkommt. Ozon. Allerdings, wie Ozon gebildet wird und wie es insgesamt wirkt, ist komplex und hat viel damit zu tun, wo wir es überhaupt messen. Am Boden oder weit oben in der Erdatmosphäre. Grund genug, sich das mal genauer anzugucken. Wie gefährlich ist bodennahes Ozon für uns Menschen? Und was hat sich verändert? Bekommen wir da ein größeres Problem in Zukunft? Ich kann jetzt schon mal verraten, dass es einige Erkenntnisse bei dem Thema gibt, die auf den ersten Blick paradox erscheinen. Meine Kollegin Sharin Sandiraja-Abresch hat das für uns recherchiert, die habt ihr eben schon gehört. Und Sharin, das war gar nicht so trivial, oder, die Recherche?
Ja, genau. Also die Recherche war wesentlich aufwendiger, als ich erwartet habe. Ich hatte schon im Kopf, dass Ozon neben dem Effekt auf das Klima gesundheitsschädlich sein kann. Und die Landwirtschaft spielt da unter anderem auch eine Rolle. Aber die Entstehung von Ozon und die gesundheitlichen und klimatischen Auswirkungen sind dann doch wesentlich vielschichtiger und abstrakter. Ja, das macht das Thema schwieriger zu greifen.
Ja, das glaube ich.
Was für mich in der Recherche deshalb ein guter Startpunkt war: Ozon ist ein Reizgas.
Okay, ich weiß, dass Ozon auch zur Desinfektion eingesetzt wird, um Keime abzutöten also. Und in konzentrierter Form riecht das, glaube ich, auch ziemlich stechend beißend, oder?
Genau.
Was macht Ozon konkret? Warum Reizgas?
Also bei dem Wort Reizgas muss ich immer direkt an Tränengas denken. Das kennt man ja so aus den Nachrichten, wenn man hört, dass die Polizei das zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen bei Demonstrationen einsetzt. Mhm. Das kann unter anderem die Atemwege und Augen reizen. Und Ozon wirkt als Gas auch erstmal vor allem auf unsere Lungen und auch auf die Augen. Mhm. Aber Ozon ist natürlich ein anderes Reizgas als das Tränengas und wird nicht einfach so benutzt, sondern es entsteht in der Umwelt. Mhm. Wir sind dem sozusagen an manchen Tagen einfach ausgesetzt. Was die Folgen sein können, kann am besten eine Expertin beantworten. Mit der habe ich für diese Podcast-Folge nämlich gesprochen.
Also es kann zu einer eingeschränkten Lungenfunktion führen, aber natürlich auch Asthmaanfälle hervorrufen. Auch für Menschen, die eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben, die haben halt viel häufiger dadurch dann Atemnot. Andere Erkrankungen sind zum Beispiel auch erhöhte Herzinfarkte, Schlaganfälle und es kann auch den Blutdruck erhöhen.
Das ist Tamara Schikowski. Sie ist Professorin an der Uni Bielefeld und forscht unter anderem am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf. Mhm. Und ich habe auch einen Lungenfacharzt dazu befragt, wie bedenklich diese erhöhte Ozonbelastung für Betroffene mit Vorerkrankungen sein kann. Nämlich Stefan Heindl von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie.
Müssen sich die Patienten Sorgen machen? Und das muss man eigentlich auch wieder mit Ja beantworten. Und hier sehen wir schon ein großes Problem, wenn wir Grenzwerte haben, denn Grenzwerte, die Gesunde betreffen, sind gegebenenfalls ganz anders als bei erkrankten Patienten, die zum Beispiel an einer COPD oder einem Asthma leiden. Und insofern muss man davon ausgehen, dass vorerkrankte Patienten oder vorerkrankte Menschen mit Atemwegserkrankungen von dem erhöhten Ozon, wir sprechen vom troposphärischen Ozon, also das sich bei uns anreichert, dass da tatsächlich davon auszugehen ist, dass insbesondere über unseren Klimawandel vermehrt Ozon auftritt und dass damit eben Lungenerkrankungen eventuell schneller fortschreiten und einen kumulativen Schaden über Jahre bei erkrankten Menschen hervorrufen.
Da ist jetzt eben schon so ein Begriff gefallen, troposphärisches Ozon. Ich glaube, wir müssen einen Schritt zurücktreten. Jetzt muss man erstmal sagen, die Älteren von uns sind mit dem Begriff Ozonloch groß geworden. Also mit einer Bedrohung, die entsteht, wenn wir zu wenig Ozon in der Stratosphäre haben. Weil die Ozonschicht ein Schutzschild für uns auf der Erde ist, um gesundheitsschädliche UV-Strahlung zu absorbieren. Andererseits kenne ich auch aus den 1990er Jahren noch die öffentliche Diskussion um Fahrverbote, wenn wir in regelmäßigen Abständen Sommersmog hatten. Und auch das hat mit Ozon zu tun. Also, bewusst vereinfacht gefragt, Ozon ist indirekt wichtig für unsere Gesundheit, andererseits aber auch nicht, oder? Also da haben wir schon das erste Paradoxon.
Ja, du hast das genau richtig erfasst. Also Ozon ist zwar wichtig fürs Klima und auch irgendwo für unser Hautkrebsrisiko, aber die Sache ist ambivalent. Deshalb habe ich den Atmosphärenforscher Roland Runke vom Karlsruher Institut für Technologie, also den KIT, dazu gefragt. Und der hat das ganz schön zusammengefasst.
Ozon hat im Grunde zwei Gesichter für uns Menschen. Ein gutes Gesicht, sozusagen, dass Ozon die ultraviolette Strahlung, die sehr energiereich ist und die unsere Haut dann schädigen kann, herausfiltert. Das heißt, die Sonne schickt ja diese Strahlung auf die Erdatmosphäre, Ozon filtert das raus und wenig davon kommt also an der Erdatmosphäre an. Das ist das Gute am Ozon. Das andere ist, dass er schlechter, dass Ozon ein lungengängiges Gas ist und uns dann auch schädigen kann.
Ozon ist also quasi ein Sonnenschirm, der die Erde schützt. Mhm. Aber in der Troposphäre, also in der untersten Schicht der Erdatmosphäre, wo wir unser alltägliches Leben führen, ist es gefährlich.
Okay, da müssen wir also auch begrifflich ganz klar unterscheiden. Es gibt das stratosphärische Ozon, das wir als Schutzschirm brauchen. Sonnenschirm hast du eben so schön gesagt. Und das bodennahe Ozon, das troposphärische, das wir unter anderem auch einatmen. Und da wirkt es dann wie ein Luftschadstoff.
Genau. Die Verteilung von Ozon in unserer Erdatmosphäre ist sehr unterschiedlich. Mhm. Das meiste, also etwa 90% des Ozons, das finden wir in der Stratosphäre. Die zieht sich auf einer Höhe von etwa 10 bis 50 Kilometer.
Wenn wir fliegen, mal so zum Vergleich, dann fliegen wir am unteren Rand der Stratosphäre, oder?
Mhm, genau. Dann bewegen wir uns auf etwa 9 bis 12 Kilometer Höhe.
Und noch mal kurz zur Chemie. Wir kennen Sauerstoff, den wir einatmen, alle als O2 und Ozon.
Ja, also Ozon hat im Molekül einfach nur ein Sauerstoffatom mehr, also O3.
O3.
Und in der Stratosphäre bildet sich das Ozon vor allem aus Sauerstoff und dem Einfluss der Sonne, also aus der kurzwelligen, energiereichen UV-Strahlung.
Mhm. Und am Boden ist das aber nicht ganz so simpel mit der Ozonbildung?
Genau, das ist etwas komplizierter. Bodennahes Ozon entsteht in der Regel nicht nur aus einer Quelle, also nicht einfach nur aus Sauerstoff. Es hat viele schädliche Vorläuferstoffe, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Methan. Und die bilden das Ozon in der Troposphäre. Das ist ein ziemlich komplexer Umwandlungsprozess. Und diese Vorläuferstoffe kennt man auch als Treibhausgase, die den Klimawandel anfeuern. Und die sind auch für eine Zunahme der bodennahen Ozonkonzentration verantwortlich.
Okay.
Wir haben in der Troposphäre durch menschgemachte Abgase einfach viele Stoffe, die einerseits die Ozonbildung und gleichzeitig auch den Ozonabbau wiederum fördern.
Da wird es schon kompliziert.
Genau. Und das ist vereinfacht gesagt einer der Unterschiede zum stratosphärischen Ozon. Dort entsteht Ozon im Wesentlichen aus Sauerstoff und UV-Strahlung. Mhm. Und dort spielen natürlich auch ozonabbauende Stoffe eine Rolle, aber wir bewegen uns da einfach in anderen Verhältnissen und Bedingungen.
Okay, das kürzen wir, glaube ich, an der Stelle ein bisschen ab. Aber trotzdem nochmal gefragt, auch am Boden entsteht das Ozon ja nicht einfach nur so, wenn diese Vorläuferstoffe da sind. Was braucht es noch?
Nein, also die Umwandlung braucht Energie und die Energie wird vor allem durch intensive Sonneneinstrahlung geliefert. Mhm. Das ist da auch ähnlich mit der UV-Strahlung. Aber auch durch hohe Lufttemperaturen, also wenn es sehr warm ist, die begünstigen nämlich, dass chemische Reaktionen schneller ablaufen können.
Okay.
Deshalb haben wir über das Jahr gesehen auch Schwankungen in der Ozonkonzentration. Mhm. Gerade im Sommer, wenn es super sonnig und heiß ist und die Luft besonders mit Treibhausgasen belastet ist, dann entsteht halt viel Ozon.
Das haben manche schon mal gehört, glaube ich.
Mhm. Und das heißt, wir haben ja schon diesen Effekt, mehr Treibhausgase befeuern die Erderwärmung und genau die, also die Erderwärmung und dadurch immer heißer werdende Sommer, begünstigen wiederum die Bildung von bodennahem Ozon.
Also fassen wir zusammen. Die Entstehung von Ozon ist, je nachdem, auf welcher Höhe man guckt, unterschiedlich. Und gerade hier bei uns am Boden kann Ozon aus verschiedenen Stoffen entstehen, die mit unserer Lebensweise zu tun haben. Und das ist wiederum schlecht für unsere Gesundheit.
Genau, also ein kleiner Teufelskreis.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Ich weiß, dass es früher im Sommer manchmal viel höhere Ozonwerte gab als heute. Da kamen durchaus schon mal 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft vor, habe ich nachgelesen. Warum ist das denn jetzt nicht mehr so?
Ja, das stimmt. Also es gab früher häufiger Tage im Jahr, wo bestimmte Ozonpeaks, also Spitzenwerte, erreicht wurden. Mhm. Das zeigt auch ein Bericht der EU-Umweltbehörde. Mhm. Das ist in den vergangenen 20 bis 30 Jahren aber zurückgegangen. Und das liegt unter anderem an Maßnahmen in der EU, die dann gesetzlich festgelegt wurden. Mhm. Zum Beispiel wurde die NEC-Richtlinie eingeführt, eine Art Luftreinhalteprogramm. Und dadurch konnten diverse Emissionen reduziert werden, also Schwefeldioxid, Stickoxide oder flüchtige organische Verbindungen, kurz VOC. Mhm. Es gab auch strengere Auflagen für die Industrie- und Lösemittelherstellung, die das dann im Endeffekt beeinflusst haben. Und die Einführung von Katalysatoren und EU-Abgasnormen haben den Ausstoß von Ozonvorläufern im Straßenverkehr dann auch noch gesenkt.
Okay, man sieht, dass hier verschiedene politische Entscheidungen zusammenwirken, die nicht nur die Ozonbildung senken, sondern auch die Luftqualität generell verbessern. Aber trotzdem ist das Problem nicht gelöst.
Nee, also wenn wir jetzt nicht nur auf die Spitzenwerte gucken, stellt man fest, im Schnitt über das Jahr gerechnet, gibt es in den vergangenen Jahren entweder keine Veränderung oder sogar einen leichten Anstieg.
Oha.
Der Bericht kommt sogar zu einem ziemlich ernüchternden Ausblick. Mhm. Wenn wir menschgemachte Emissionen nicht reduzieren und eine erhöhte Strahlenbelastung haben, könnten bis 2050 die Ozonspitzenwerte sogar um 3% ansteigen. Mhm. Und im Bericht heißt es, wenn nicht weniger Ozonvorläufer ausgestoßen werden, würden sogar die Hälfte der Erfolge der vergangenen Jahre zunichte gemacht werden.
Oha, das ist krass.
Und der Klimawandel spielt da eine wichtige Rolle, weil Perioden von Hitzewellen häufiger werden und länger werden können. Das begünstigt natürlich die Bedingungen für die Ozonbildung.
Ist klar. Bevor wir in die komplexen Klimawirkungen einsteigen, lass uns erstmal nochmal genauer angucken, warum es diese Warnung braucht, also für uns Menschen. Nochmal detaillierter, was das Ozon also mit unserer Gesundheit machen kann und warum.
Also das Robert-Koch-Institut und das Umweltbundesamt warnen zum Beispiel vor den gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Mhm. Weil Ozon ist in erster Linie ein Reizgas und das kann halt den ganzen Atemtrakt reizen. Es kann tief in die Lunge eindringen und die Schleimhäute angreifen. Und dort kann es dann Entzündungen auslösen und die Lungenfunktion einschränken.
Mit was für Folgen?
Das heißt, man hat vor allem Atemwegsbeschwerden. Also ich kenne das zum Beispiel im Sommer, wenn man auf einmal so einen trockenen Husten hat, auch wenn man gar nicht erkältet ist. Und natürlich kann das ja dann am Ende auch die Augen reizen. Die können dann zum Beispiel anfangen zu tränen und man bekommt dann Kopfschmerzen.
Fast ein bisschen wie bei einer schweren Allergie, aber es ist keine Allergie, ne?
Genau.
Wenn das vor allem im Sommer so ist, an Tagen mit besonders viel UV-Strahlung, dann stellt sich trotzdem die Frage, wir haben ja im Sommer trotzdem nicht durchgängig eine erhöhte Ozonbelastung, oder?
Nee, da spielen halt mehrere Faktoren eine Rolle, wo und wann es dann gefährlich werden kann. Mhm. Das hat mir Elke Hertig von der Uni Augsburg erklärt. Sie leitet dort den Lehrstuhl regionaler Klimawandel und Gesundheit.
Gerade in den Sommermonaten, in den Nachmittagsstunden, ist in der Regel die Ozonbelastung am höchsten. Und das ist aber auch genau der Zeitpunkt, wo wir meistens auch hohe Temperaturen haben im Sommer. Das heißt also, es kann auch zu einer Kombination von der Belastung kommen, dass also man eine Hitzebelastung hat und eine hohe Ozonbelastung. Und das sind die Situationen, wo man am besten keine großen körperlichen Aktivitäten im Freien machen sollte.
Das heißt, bedenklich ist nicht allein die Ozonbildung durch UV-Strahlen, sondern wenn auch noch Hitze dazu kommt, gesundheitlich gesehen.
Genau. Wenn es heiß ist, dann fangen wir ja auch an, ordentlich zu schwitzen. Mhm. Und unser Körper verliert ja so sehr schnell viel Wasser und auch Elektrolyte, also Salze. Und das sorgt auch dafür, dass unser Körper einfach überhitzt. Mhm. Diese Hitze und das Überhitzen unseres Körpers schadet dann vor allem unserem Gehirn, dem Kreislauf und auch den Nieren. Und das tritt dann sozusagen in der Kombination mit der Ozonbelastung auf.
Aber gegen die Hitze gibt es ja so einige Empfehlungen, wie man sich schützen kann. Also ausreichend trinken, Elektrolyte aufnehmen, im Schatten aufhalten oder drinnen und so weiter. Wie kann man sich eigentlich vor der Ozonbelastung schützen?
Ja, zum Schutz vor der bodennahen Ozonbelastung gibt es gar keine so klaren Handlungsempfehlungen. Mhm. Also die Empfehlung ist eher, das Ozon einfach zu meiden. Denn diese gesundheitsschädigenden Auswirkungen hängen vor allem damit zusammen, wie lange man sich in der ozonbelasteten Luft aufhält. Mhm. Stefan Heindl hat mir erklärt, wie man das am besten macht.
Was man dem Patienten allerdings praktisch empfehlen kann, und das ist eigentlich auch wieder sehr positiv, dass man ihnen sagt, dass an Hochozontagen vor 11 Uhr oder nach 19 Uhr körperliche Aktivität betrieben werden muss. Also angenommen, jemand möchte gern joggen, dass man sagt, okay, steh in der Früh auf vor 11 Uhr oder mach deinen Sport nach 19 Uhr. Fenster sollten tagsüber geschlossen werden. Ansonsten haben wir letztlich keinen guten Schutz.
Die körperlichen Aktivitäten steigern ja die Atemfrequenz und dadurch atmet man einfach mehr belastete Luft ein. Und man schützt sich durch diese Maßnahmen ja auch vor der hohen UV-Belastung in der prallen Mittagssonne. Das kommt auch unserer Haut eigentlich zugute.
Ich musste aber eben ein bisschen lachen, als er gesagt hat, steh früh auf vor 11 Uhr. Da war ich ganz erleichtert. Ich bin Langschläfer und dachte so, steh früh auf im Sommer, mach keinen Sport, wenn es vor 11 Uhr ist. Das schaffe ich noch. Okay, aber zurück zu unserem Pneumologen.
Genau, also der Pneumologe hat mir auch gesagt, dass diese Reizungen vor allem dann auftreten, wenn man ihnen akut ausgesetzt ist. Ja, ich bin auch Langschläferin.
Siehst du, du freust dich mit mir.
Genau, also die gehen dann, also durch diese Schutzmaßnahmen gehen die dann einfach zurück. Mhm. Aber das heißt nicht, dass der Schaden dann keine Folgen hat.
Es ist reversibel, aber man muss damit rechnen, dass eben dieser Schaden, der eventuell kumulativ auftritt, dann eventuell zu Schäden führt. Also man wird grundsätzlich, und ich glaube, das ist auch dann in den Nachrichten, dass dann empfohlen wird, dass eben entsprechend empfindliche Menschen eben diese körperliche Aktivität meiden sollen. Das kann man durchaus weitergeben für alle Personen. Besonders trifft es allerdings die Vorerkrankten.
Okay, wenn wir jetzt eben von uns beiden ausgegangen sind, wir sind nicht vorerkrankt, du hoffentlich auch nicht. Wer ist denn besonders gefährdet?
Also Tamara Schikowski hat ja am Anfang schon gesagt, dass bestimmte Vorerkrankungen wie Asthma eine Rolle spielen. Mhm. Aber auch ältere Menschen und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Lungenerkrankungen sind meistens betroffen. Und das Ozon verursacht nicht nur Atemwegsentzündungen, also so ein gereiztes Gefühl in der Lunge.
Das mit dem trockenen Husten?
Genau. Es löst auch Asthmaanfälle aus. Und das kann die ohnehin schon eingeschränkte Lungenfunktion einfach weiter vermindern. Mhm. Und Stefan Heindl hat darauf hingewiesen, dass durch das Ozon dann diese Lungenerkrankungen auch stärker fortschreiten können. Okay. Und zusätzlich sind auch Personen gefährdet, die viel körperlich und im Freien arbeiten, also beispielsweise auf dem Acker oder auf dem Bau. Die haben dann natürlich ein erhöhtes Risiko, weil sie vermehrt ausgesetzt sind.
Weil sie sich auch zu Zeiten draußen aufhalten, wo eben die Belastung hoch ist, wo andere dann sagen können, hier mache ich keinen Sport, aber sie müssen trotzdem arbeiten, klar.
Genau. Und dann treten natürlich auch diese Kombinationseffekte von Hitze und UV-Belastung auf. Mhm. Aber auch Kinder, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, sind besonders gefährdet. Dazu habe ich nämlich auch mit Stefan Heindl gesprochen. Der hat mir erklärt, warum.
Das heißt, die Lungen reifen noch nach. Und dann muss man einfach überlegen, wenn man jetzt auf das Körpergewicht, auf die Menge an Schadstoff pro Körpergewicht ausgeht, dann sind natürlich Kinder da besonders benachteiligt, weil sie eben eine wesentlich geringere Körpergröße haben und auch eine höhere Atemfrequenz und damit ein größeres relatives Atemzugvolumen, zum Beispiel bei körperlicher Aktivität. Nehmen wir an, im Sommer, die spielen draußen und damit sind Kinder doch entsprechend höher exponiert. Es gibt dazu Studien, die sogenannten Summercamp-Studien, die das klar bewiesen haben. Wenn man sich überlegt, dass hier eine vulnerable Lungenentwicklungsphase ist, die dann schädigen kann, dann wird durch Ozon ein oxidativer Stress auf die Lungen ausgebildet und dann kann es da zu entsprechenden Veränderungen oder Schädigungen der Lunge kommen. Es ergibt sich eine ausgeprägte inflammatorische Antwort, also eine Entzündungsantwort, die ausgeprägter ist als bei Erwachsenen mit einer entsprechenden Mediatorenausschüttung. Und damit kann man also insgesamt sagen, dass durch die relativ höheren Atemzugvolumina und die höhere Schädlichkeit auf nachreifende Lungen Kinder entsprechend gefährdeter sind. Und dann kommt noch ein ganz entscheidender Aspekt dazu. Kinder merken das gar nicht so.
Und was hat das für Folgen für die Kinder?
Also Dr. Heindl hat mir gesagt, dass die dann später eher als andere Menschen Lungenerkrankungen haben können, dass die Lungen nicht ausreifen und dass es dann Schädigungen gibt.
Also langfristiger tatsächlich.
Genau, klingt schon ganz schön heftig erstmal. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Studienlage gar nicht so eindeutig ist. Aber dadurch fällt man natürlich wiederum in die Risikogruppe.
Und gerade kleinere Kinder sind natürlich normalerweise genau zu den heiklen Zeiten draußen, also nachmittags zum Spielen.
Genau.
Jetzt mal rein quantitativ. Ich habe gelesen, dass man davon ausgeht, dass insgesamt so 10-15% der Bevölkerung bei hoher Ozonbelastung gefährdet ist. Wie genau kann man denn sagen, wie stark empfindliche Menschen gesundheitlich belastet sind und wie spürbar diese Auswirkungen sind?
Ja, also so ganz einfach ist das gar nicht zu sagen. Das hat unter anderem die EU auch auf dem Schirm. Zum Beispiel hat man sich Menschen angeschaut, die schon Atemwegserkrankungen haben und wie sich deren Beschwerden dann verschlimmert haben, als die Ozon stark ausgesetzt waren. Die Europäische Umweltbehörde hat erfasst, dass im Jahr 2019 knapp 12.000 Menschen in 23 europäischen Ländern mit Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Und das wurde unter anderem darauf zurückgeführt, dass diese Beschwerden sich durch die akute Ozonexposition verschlimmert haben.
Okay, das ist ja aber trotzdem keine handfeste Diagnose aus den Krankenakten, diese Zahl.
Genau, also solche Angaben, das sind meistens mathematische Modelle, die die Gesundheit bewerten und am Ende dann Schätzungen abgeben. Und auch wenn das kompliziert klingt und vermutlich auch ist, finde ich es immer wichtig zu verstehen, wie man auf solche Zahlen kommt.
Okay, dann erklär mal.
Der Bericht der Europäischen Umweltbehörde schätzt die gesundheitlichen Auswirkungen basierend auf einem Environmental Burden of Disease Ansatz.
Okay.
Das heißt, man berücksichtigt für diese Schätzungen als Grundlage epidemiologische Studien, Luftqualitätsmessungen, Bevölkerungsdaten und Gesundheitsstatistiken, also eine ganze Menge an Zahlen und setzt das zueinander ins Verhältnis. Und es gibt natürlich epidemiologische Studien, aus denen man sogenannte Concentration Response Functions ableitet. Dafür zieht man dann Studien heran, die den statistischen Zusammenhang aufzeigen zwischen solchen Ozonspitzenwerten, Atemwegsnotfällen und Krankenhauseinweisungen.
Aber es braucht natürlich auch medizinische Referenzwerte für diese Betrachtung, also um zu wissen, okay, ab hier könnte es Folgen für die Gesundheit haben, oder?
Genau, und ab hier wird es kompliziert. Der festgelegte Referenzwert beträgt 70 Mikrogramm pro Kubikmeter im 8-Stunden-Mittel.
8-Stunden-Mittel, okay.
Der beschreibt die Konzentration an Ozon pro Kubikmeter Atemluft. Das ist sozusagen die Ozonkonzentration gemittelt über einen Zeitraum von 8 zusammenhängenden Stunden. Und der Wert basiert auf Vorarbeiten zum Beispiel von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation.
Das ist aber kein medizinischer Sicherheitswert. Also man kann als Individuum nicht daraus ableiten, wenn man da drunter liegt, ist Ozon harmlos oder doch?
Nee, man geht dabei von einem Wert aus, der statistisch mit Gesundheitseffekten zusammenhängt.
Okay, das, was du eben erläutert hast, mhm, in Statistiken heranziehen.
Das sind keine nachgewiesenen Kausalbeziehungen. Aber wir sehen Tendenzen und die sehen wir auch in der Sterblichkeit durch Ozonbelastung.
Okay.
Laut der Europäischen Umweltbehörde sind im Jahr 2020 schätzungsweise 24.000 Menschen in den 27 EU-Mitgliedstaaten vorzeitig gestorben. Aufgrund einer akuten Ozonexposition über 70 Mikrogramm pro Kubikmeter. Mhm. Auch hier, das ist nicht die Todesursache, die irgendwo auf einem Totenschein steht.
Sondern eine statistische Zahl wiederum.
Genau.
Aber trotzdem gar nicht so wenig. Gibt es denn Werte, bei denen man weiß, jetzt doch nochmal ganz individuell betrachtet, oh, jetzt wird es für mich gefährlich, also als medizinischer Grenzwert?
Ja, das Umweltbundesamt hat auch klare Empfehlungen. Mhm. Also langfristig soll ein Zielwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter im 8-Stunden-Mittel nicht überschritten werden.
Jetzt haben wir schon wieder dieses 8-Stunden-Mittel. Ich glaube, du musst es noch kurz ein bisschen ausführlicher erklären.
Also ehrlicherweise fand ich das selbst am Anfang super schwierig zu verstehen. Deshalb habe ich auch bei Elke Hertig nachgefragt, was das genau heißt.
Also da nimmt man die Messwerte und erstellt einen Mittelwert von 8 Stunden, also zum Beispiel von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags. Dann erhält man den Mittelwert über diesen Zeitraum und dann schaut man, ob dieser Mittelwert über diesem Schwellenwert liegt, der entweder gesetzlich festgeschrieben ist oder empfohlen ist. Und das macht man dann praktisch mit allen möglichen 8-Stunden-Mitteln über den Tag, also von 8 Uhr bis 14 Uhr, dann von 9 Uhr bis 15 Uhr, von 10 Uhr bis 16 Uhr und so weiter und bildet da jeweils eben diese 8-Stunden-Mittel. Und die analysiert man dann, wertet man dann aus.
Warum macht man das über den Zeitraum, also immer wieder leicht verschoben, diese 8-Stunden-Mittel?
Weil diese gesundheitlichen Effekte bei Ozon nicht sofort entstehen, wenn man Ozon direkt einatmet, mhm, sondern über mehrere Stunden hinweg.
Okay.
Und wir haben ja schon gesagt, als langfristiges Ziel sollen 120 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschritten werden.
Laut Umweltbundesamt.
Mhm.
Und was sagt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO?
Ja, das ist interessant. Die WHO ist deutlich vorsichtiger.
Die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 2021 ihre Leitlinien überarbeitet und empfiehlt dort auch strengere Werte für die Ozonkonzentration, die eingehalten werden sollten zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Und in Deutschland momentan nach dem Emissionsschutzgesetz gelten noch der Schwellenwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im 8-Stunden-Mittel. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im 8-Stunden-Mittel. Und wenn wir uns eben anschauen, wie das bei uns so typischerweise aussieht in den Sommermonaten, dann überschreiten wir diesen Wert wirklich sehr, sehr häufig.
Genau das wollte ich gerade fragen. Das ist ja an der Stelle ganz wichtig zu wissen. Wie oft wird denn dieser Grenzwert in Deutschland überschritten? Also auch allein schon der deutsche Grenzwert, der europäische sozusagen.
Ja, dieser Wert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft darf eigentlich höchstens an 25 Tagen pro Jahr überschritten werden.
Mhm.
Aber in manchen Ortschaften in Deutschland war die Zahl im vergangenen Jahr deutlich höher.
Und das ist ja schon der weniger strenge Wert, nicht mal der WHO-Wert. Wie genau wird das eigentlich gemessen, die Ozonbelastung?
Also es gibt etwa 275 Messstationen, die unterschiedlichste Schadstoffe in der Luft messen, darunter auch Ozon. Und der Ozongehalt in der Luft wird in der Regel gemessen, indem man guckt, wie viel UV-Licht absorbiert wird.
Also grob verallgemeinert nutzt man da bei den Messungen am Boden einen ähnlichen physikalischen Effekt wie den, den es bei der Ozonschicht in der Stratosphäre gibt, weil Ozon UV-Licht schluckt sozusagen?
Ja, da wird Außenluft eingesaugt und dann vereinfacht gesagt Licht dadurch geschickt.
Mhm.
Am Ende misst man, wie viel UV-Strahlung übrig bleibt und daraus kann man dann berechnen, wie viel Ozon in der Luft ist.
Eigentlich simples Prinzip.
Und die Daten dazu kann man auf der Seite des Umweltbundesamts einlesen. Also das kann jeder machen. Die kann man sich dann einfach als Excel-Tabelle herunterladen. Das habe ich auch gemacht. Und da habe ich herausgelesen, dass an 40 Messstationen der Wert an mehr als 25 Tagen pro Jahr überschritten wurde.
Mhm, gar nicht so wenig.
Mhm. Und dass deutschlandweit, also zum Beispiel an Stationen in Baden-Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz. Und das waren auch Stationen im ländlichen Raum, aber auch im vorstädtischen oder städtischen Gebieten.
Jetzt hast du eben aber gesagt, das sind ja nur Zielwerte, diese Grenzwerte, um langfristige Folgen zu vermeiden. Gibt es denn aber auch Bereiche, bei denen es akut kritisch wird, schon bei kurzfristiger Belastung?
Ja, da gibt es auch klare Richtwerte. Also es gibt eine Informationsschwelle, die gilt vor allem für Risikogruppen wie etwa Ältere oder Asthmatiker. Mhm. Denen wird dann empfohlen, die körperlichen Anstrengungen im Freien am Nachmittag zu vermeiden. Dazu gibt das Umweltbundesamt auch einen konkreten Ozonwert an. Und zwar 180 Mikrogramm pro Kubikmeter im Einstundenmittel. Mhm. Hier wird nur über eine Stunde hinweg gemittelt, weil man die Gesundheit besonders gefährdeter Gruppen schützen möchte. Gerade wenn akute Gefahr besteht, dass diese Werte stark überschritten werden, sollte man halt drinnen dann Schutz aufsuchen.
Und eigentlich auch Kinder, ne?
Ja, genau. Und eigentlich auch Kinder. Und wenn man selber sicher gehen will, dass die Werte okay sind, kann man das auch ganz einfach nachschauen. Die Seite des Umweltbundesamtes gibt aktuelle Luftdaten und Prognosen zum Tag an, auch zu Ozon.
Und manche Wetter-Apps machen das auch, glaube ich. Wahrscheinlich mit unterschiedlicher Datengrundlage, aber ein Anhaltspunkt ist es vielleicht.
Genau. Und das ist vielleicht nicht nur wichtig für diese besonders gefährdeten Gruppen, denn wir wissen ja, Ozon ist generell ein Reizgas, ist also auch gesundheitsschädlich für kerngesunde und fitte Menschen. Mhm. Und es gibt deshalb auch eine Alarmschwelle, die ist etwas höher angesetzt, an der die gesamte Bevölkerung dazu angehalten wird, sich zu schützen. Und die liegt dann bei 240 Mikrogramm pro Kubikmeter in einem Stundenmittel.
Okay, das ist gut zu wissen. Auch das wird manchmal erreicht, vermutlich, hoffentlich nicht so oft, in diesem Sommer zum Beispiel. Jetzt mal unabhängig von den akuten Gefahren, Atemnot, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Beim Thema Kinder hat das der Stefan Heindl eben schon angedeutet, dass es auch Langzeitfolgen geben kann. Was für Langzeitfolgen drohen denn, wenn man über einen längeren Zeitraum einer höheren Ozonbelastung ausgesetzt ist, also über viele Tage, weiß man das?
Ja, also dazu gibt es noch nicht allzu viele Studien, die das Risiko über einen längeren Zeitraum erfassen, insbesondere in Deutschland. Mhm. Aber bei der Recherche bin ich auf eine Studie im Deutschen Ärzteblatt gestoßen. Da hat man sich diese Belastung in Deutschland bei Personen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung angeschaut, also kurz COPD.
Also Teil der Risikogruppe, ne? Da sind die Atemwege verengt und die Lunge ist geschädigt.
Genau.
COPD, glaube ich, entsteht ja oft durch Tabakkonsum, auch Passivrauchen, aber nicht immer. Auch Infektionen und Umweltfaktoren spielen eine Rolle.
Genau. COPD ist eine chronische Erkrankung. Und laut der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin leben ja knapp 6 Millionen Menschen mit dieser chronischen Erkrankung, Tendenz steigend in Deutschland. Mhm. Und in der Studie hat man sich diese Gruppe angeschaut und Daten zwischen 2007 und 2016 genutzt. Also man hat die Ozonexposition in den Sommermonaten von April bis September in diesen Jahren in Deutschland abgeschätzt. Und laut den Forschenden waren in dem Zeitraum schätzungsweise die allermeisten Deutschen Ozonkonzentrationen von 75 bis 95 Mikrogramm pro Kubikmeter ausgesetzt.
Also eigentlich unterhalb, deutlich unterhalb des langfristigen Ziels des Umweltbundesamts, also dieses Schwellenwerts von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter.
Genau. Und insgesamt lässt sich in diesem Zeitraum kein eindeutiger Trend ablesen aus den Daten. Es gibt nämlich ziemliche Schwankungen. Für unsere Frage nach den Langzeitfolgen ist das trotzdem interessant, denn die höchste Anzahl der verlorenen Lebensjahre und die größte Belastung sehen wir im Jahr 2015, was auch diese sehr hohen gemessenen Ozonkonzentrationen in diesem Jahr widerspiegeln.
Rekordjahr.
Also es hängt sozusagen extrem vom Wetter ab. Mal zum Vergleich, die geschätzten verlorenen Lebensjahre aufgrund von COPD lagen im Jahr 2007 noch bei etwa 18 pro 100.000 Einwohnern.
Und 2015, also in dem Rekordjahr mit der hohen Ozonbelastung, ich erinnere mich noch, es war ein sehr, sehr heftiger Sommer, ein warmer Sommer.
Genau, da waren es fast doppelt so hoch, also bei knapp 36 pro 100.000 Einwohnern.
Okay, also einfach gesagt, im Jahr 2015 war die Luftbelastung offenbar so schlimm, dass eine Gruppe von 100.000 Menschen statistisch gesehen insgesamt, also kumuliert, fast 36 Lebensjahre verloren hat.
Genau. Es gibt auch eine andere Studie im Wissenschaftsjournal Lancet, die sich diesen Effekt von Ozonbelastung über etwa 8 Jahre bei knapp 100.000 Menschen in China angeschaut hat. Da haben Forschende zum Beispiel ermittelt, dass diese langfristige Ozonbelastung zu einem erhöhten Risiko führt, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben, insbesondere bei über 65-jährigen Menschen. Und die durchschnittliche Ozonkonzentration in der warmen Jahreszeit lag auch da bei etwa 90 Mikrogramm pro Kubikmeter, also unterhalb unseres Zielwerts. Und je höher die Ozonkonzentration, desto höher war auch das Sterberisiko.
Also, ich fasse mal zusammen. Es gibt einige Alarmzeichen. Ab 70 Mikrogramm pro Kubikmeter sieht man statistisch gesehen schon Effekte. Trotzdem liegt der europäische und der deutsche Grenzwert für das 8-Stunden-Mittel in langfristiger Perspektive deutlich darüber und noch über dem der WHO, ist also weniger streng, nämlich bei 120 Mikrogramm pro Kubikmeter. Risikogruppen werden erst informiert, wenn die kurzfristige Belastung bei 180 Mikrogramm pro Kubikmeter liegt, also einem doppelt so hohen Wert wie der statistische Referenzwert.
Genau.
Und letzte Zahl, erst beim Dreifachen, also bei 240 Mikrogramm pro Kubikmeter, heißt es für die gesamte Bevölkerung, Achtung, lieber nicht rausgehen und nicht lüften. Also, bei allen gesundheitlichen Bedenken, man muss kurz- und längerfristige Ozonbelastung auseinanderhalten. Und wie genau entstehen eigentlich diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Die Frage lässt sich nach aktuellem Stand gar nicht so richtig beantworten. Darüber bin ich auch auf Studien gestoßen, die mich ein wenig überrascht haben. Also wir haben ja von Entzündungsreaktionen gesprochen.
Genau, und das ist eigentlich ein weit gefasster Begriff. Also erstmal ist das ja eine Reaktion des Immunsystems.
Ja, was das auf molekularer Ebene für unseren Körper bedeutet, also wirklich im kleinsten Teil in unserer Zelle, ist nicht ganz eindeutig. Es gibt zum Beispiel Hinweise, dass die Ozonbelastung auch epigenetische Einflüsse hat.
Also Umwelteinflüsse zum Beispiel hinterlassen Spuren in unserer DNA.
Genau. Die Umweltmedizinerin Elke Hertig hat die Forschungslage so eingeschätzt.
Das ist ein bisschen noch ein Feld, wo noch weiter geforscht werden muss auch. Es gibt Hinweise darauf, dass eine Methylierung der DNA stattfinden kann. Auch andere Effekte, epigenetischen Effekte sind möglich, die dann eben wiederum auch beitragen können zur Asthmaentwicklung oder chronischen Lungenerkrankungen, aber auch im Bereich von kardiovaskulären Erkrankungen mit teilhaben können. Und natürlich diese Wirkmechanismen dann und epigenetische Veränderungen spielen da mit Sicherheit eine Rolle, aber das ist noch aktueller Forschungsgegenstand.
Methylierung hat sie eben gesagt. Charin, hilf uns mal bitte.
Also einfach gesagt bedeutet Methylierung, dass Methylgruppen, also Kohlenwasserstoffgruppen, an bestimmten Stellen der DNA drangehangen werden. Mhm. Wir wissen ja, die DNA ist eine Art festgeschriebener Bauplan für alle möglichen Prozesse in unserem Körper. Und ich persönlich stelle mir solche epigenetischen Einflüsse einfach so vor, als würde man zum Beispiel aus einem A ein Ä an manchen Stellen machen und dann ändert sich natürlich die Art und Weise, wie man diesen Text, also diesen Bauplan ausliest, ohne allzu stark was am Grundgerüst zu ändern.
Schönes Bild, jetzt habe ich es verstanden.
Es gibt zum Beispiel Hinweise, dass eine längere Ozonbelastung Gene beeinflusst, die für das Altern und Entzündungsprozesse zuständig sind. Das sind Puzzleteile, die erklären könnten, warum Ozon so schädlich für den Körper ist. Bisher haben wir ja nur über Studien gesprochen, die zeigen, dass Menschen krank werden können. Also in einer Studie, die ich mir dazu angeschaut habe, hat man sich beispielsweise in einer Kohorte in China, also in einer Gruppe von Menschen, angeschaut, wo die wohnen und geschätzt, wie hoch die Ozonbelastung in einem Zeitraum von knapp 15 Jahren aussah. Und zusätzlich hat man bei den über 3000 Probanden Blutproben genommen, um diese DNA-Methylierung zu untersuchen.
Mit welchem Ergebnis?
Es hat sich gezeigt, dass die langfristige Ozonbelastung Gene beeinflusst, die mit Alterung, Entzündungskrankheiten und neurologischen Entwicklungsstörungen in Verbindung stehen.
Okay.
Und man muss aber dazu sagen, wir befinden uns hier wirklich am Anfang der Forschung, wie Elke Hertig es auch schon gesagt hat. Deshalb kann man dazu auch noch nicht allzu viel sagen. Aber die Umweltmedizinerin Tamara Schikowski hat mich auch darauf hingewiesen, dass diese epigenetischen Einflüsse nicht unbedingt nur mit dem Ozon zusammenhängen können, sondern auch mit Feinstaub.
Alles hängt mit allem zusammen, wie wir immer wieder hier sagen. Das sind dann aber eher langfristige Effekte, oder?
Genau. Und jetzt muss man bedenken, was passiert, wenn beides zusammenkommt, also Ozon und Feinstaub.
Der Feinstaub hat eher eine Langzeitwirkung. Das heißt, durch permanenten Feinstaubexpositionen setzen sich halt die Ultrafeinen oder auch die feinen Partikel in der Lunge ab und können dann dort zu Entzündungsprozesse hervorrufen und können auch weiter transportiert werden. Das heißt, die lang in die Lunge. Und dann sind das, wenn wir jetzt besonders feine Partikel haben, dann sind die Lungen gängig und können zu anderen Organen transportiert werden. Das Ozon wiederum ist wie so eine Reizung der Atemwege, führt das sozusagen hervor, hat aber eher einen Kurzzeiteffekt. Dass sie natürlich, wenn sie beide da sind, interagieren sie zusammen, das ist schon klar, weil wir ja natürlich nicht nur einem einzigen Schadstoff ausgesetzt sind, aber Feinstaub hat einfach eine Langzeitwirkung, also chronische Belastung mit Feinstaub hat natürlich viel massivere Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie jetzt das bodennahe Ozon, weil das Ozon sich natürlich, sobald die UV-Strahlung weg ist, sich wieder umwandelt.
Okay, ein bisschen verwirrt bin ich jetzt trotzdem, weil wir haben ja eben schon auch erklärt, dass Ozon nicht nur kurzfristig wirkt.
Genau, also bei dem Feinstaub ist es so, dass die langfristigen Folgen einfach nochmal wesentlich stärker sind und auch sehr gut untersucht im Vergleich zu denen des Ozons. Und wir haben ja auch gesagt, mit der Ozonbelastung, dass diese Symptome, die auftreten, in der Regel ja schon eher verschwinden, wenn man dann den Schutz drinnen aufsucht.
Mhm. Also es geht eher um langfristige Schädigungen,
genau,
die eintreten können, aber langfristige Effekte unmittelbar sieht man natürlich nicht. Okay. Okay, aber das Feinstaubproblem spielt ja vor allem in unseren Innenstädten eine Rolle, wo auch viele Abgase entstehen. Dann müsste theoretisch ja, wie so oft, die Lage auf dem Land viel besser sein. Da entsteht ja zum Beispiel auch nicht so viel Stickoxid wie durch Abgase in der Stadt. Und das, hast du uns erklärt, Charin, ist ein Vorläuferstoff für bodennahes Ozon. Aber ich bin vorhin schon kurz darüber gestolpert, dass du gesagt hast, der Grenzwert des Umweltbundesamts für Ozon wird auch an Messstellen auf dem Land oft gerissen. Wie kann das sein?
Das ist erstmal sehr verblüffend. Das ist nämlich noch so ein Paradoxon, auf das man stößt, wenn man sich die Ozonbildung anschaut. Mhm. Das liegt auch daran, dass Feinstaub und Stickoxid direkt da entstehen, wo Verbrennungsprozesse im Gang gesetzt sind. Beim Verkehr, durch Motoren zum Beispiel. Ozon dagegen ist ein sekundärer Luftschadstoff. Da tragen Stickoxide erstmal dazu bei, dass es gebildet wird, wenn die Sonne scheint.
In der Stadt also.
Mhm. Aber der Feinstaub spielt in der Stadt auch eine etwas überraschende Rolle.
Das liegt aber auch daran, dass natürlich in den Städten, je nachdem, die Sonneneinstrahlung vielleicht auch durch die hohen Feinstaubwerte reduziert sind. Also es gibt zum Beispiel Studien aus China, die gezeigt haben, wo sehr viel Feinstaub in der Luft ist. Da kommt natürlich wenig UV runter. Das heißt, es kommt gar nicht zur Entstehung von bodennahem Ozon, weil einfach so viel Feinstaub in der Luft ist.
Oha. Du hast vorhin beim Ozon von zwei Gesichtern gesprochen. Das passt irgendwie auch zum Feinstaub, finde ich. Einerseits wirklich böse und schlecht für uns. Andererseits hat er sozusagen immerhin eine positive Nebenwirkung, kann man sagen.
Ja, könnte man so sagen. Aber da kommt noch was hinzu. Auch Stickoxide haben eine Wirkung in beide Richtungen. Das hat Elke Hertig mir ganz kurz erklärt.
Wenn wir uns dann anschauen, räumlich, wo hohe Konzentrationen von Luftschadstoffen auftreten, dann sehen wir, dass an verkehrsnahen Stationen oder dort eben, wo Verbrennungsprozesse stattfinden, in der Regel die Feinstaubwerte hoch sind und auch die Stickoxidwerte, aber die Ozonwerte sind gering. Das liegt daran, dass das Ozon mit den Stickoxiden einen Kreislauf eingeht, gebildet wird, aber sofort wieder abgebaut wird durch das Stickstoffmonoxid. Und deswegen sehen wir eigentlich hohe Konzentration von Ozon eher dann im suburbanen oder im ländlichen Raum.
Das ist in der Tat irgendwie ein bisschen irre. Mir schwirrt der Kopf. Vereinfacht gesagt, Abgase verursachen Ozon, also jetzt grob vereinfacht gesagt, und bauen es auch wieder ab. Beziehungsweise verhindern in Städten mit besonders großer Luftverschmutzung die chemische Reaktion, durch die es gebildet wird, nämlich indem der Feinstaub sie verhindert.
Mhm.
Wobei Luft voller Feinstaub ja trotzdem nicht erstrebenswert ist. Was sagt, er dringt tief in die Lunge ein, haben wir ja gesagt, löst Entzündungen aus, kann schwere Erkrankungen auslösen. Aber so ganz erklärt haben wir damit noch nicht, warum es auf dem Land so viel Ozon gibt. Wie wird es denn dahin transportiert?
Ja, also einerseits wissen wir, dass Ozon in der Stadt durch die Stickoxide schnell wegreagiert. Mhm. Der Transport generell von Schadstoffen passiert vor allem über die Luft. Da spielen zum Beispiel die Luftströme eine große Rolle.
Mhm.
Anke Nölscher vom Forschungszentrum Jülich hat mir genauer erklärt, warum es die höheren Ozonwerte gerade außerhalb der Stadt gibt, also dort, wo zum Beispiel Wiesen und Wälder sind.
Das hat so eine Art Zeitskala. Das dauert ein bisschen. Das heißt, wenn wir jetzt diese ganzen Vorläufergase, die auch aus dem Verkehr kommen, die mit den Stickoxiden zusammenhängen, dann entsteht Ozon langsam und mit der Zeit. Und während die Luftmasse aus der Stadt hinaus transportiert wird, eben zum Beispiel in den Wald hinein oder da, wo es grün ist, und dann mischt es sich die Luft noch mehr mit auch den biogenen Emissionen und da kann noch mal mehr Ozon entstehen. Und das ist tatsächlich was, was schwierig ist für Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten oder in den Wäldern, weil die Ozonkonzentrationen tatsächlich häufig über den Grenzwerten liegen.
Anke Dölscher hast du offenbar irgendwo besucht, wo es laut war.
Genau, das ist nämlich die Simulationskammer, die man da im Hintergrund hört. Also Anke Nölscher ist Atmosphärenchemikerin und sie leitet das Institut für Troposphärenforschung in Jülich. Und da habe ich sie dann auch vor Ort besucht, wie man natürlich hört. Und sie hat mir die Simulationskammer gezeigt, den Sapphire. Und im Prinzip ist das wie ein riesiger, durchsichtiger Schlauch, den man da sieht.
Okay.
Oder hört in dem Fall. Darin werden die Luftverhältnisse untersucht, die im städtischen und im ländlichen Raum herrschen.
Also untersucht heißt, man rührt quasi ein Luftgemisch an, das zum Beispiel die realen Bedingungen abbildet und pumpt das dann da rein in diesen Riesenschlauch.
Genau, also solche Kammern liefern unter anderem die experimentelle Datengrundlage von Modellierungen, wie wir sie uns schon angeschaut haben. Und diese Simulationskammer steht draußen auf dem Gelände des Troposphäreninstituts. Das ist auch das Besondere an der Kammer. Die meisten Simulationskammern auf der Welt sind Indoor und nicht Outdoor. Mhm. Dadurch lässt sich der Einfluss der Sonne auf Luftgemische besser untersuchen und stellt Realbedingungen näher dar. Hinzu kommt, dass dieses Forschungszentrum Jülich eigentlich umgeben ist von Grün, von vielen Bäumen.
Mhm. Aber du hast gesagt, weil du gesagt hast Outdoor, das heißt die Nutzung ist auch wetterabhängig.
Ja, genau. Also bei Ozon zum Beispiel spielt ja die UV-Strahlung eine große Rolle. Mhm. Deshalb sollte quasi gutes Wetter sein, also sonnig und nicht zu kalt. Das heißt, die Experimente fallen auch eher in die Sommermonate. Ich war jetzt im Frühjahr da, da laufen eher weniger Versuche.
Was genau wird denn da beispielsweise gemacht im Sommer?
Ich bleibe jetzt einfach mal beim bodennahen Ozon. Mhm. Das kann man gut im Sommer untersuchen. Und wir wissen, bodennahes Ozon ist ein sekundärer Schadstoff. Er braucht also Vorläufersubstanzen, die zum Beispiel durch Verbrennungsmotoren frei werden.
Durch Autos.
Genau. Und bei solchen Abgasen weiß man, dass Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Wasser und Kohlenwasserstoffe entstehen können. Mhm. Und in solchen Kammern kann man dann so ein Gasgemisch kontrolliert reingeben.
Aha.
Dann misst man, wie die reagieren, was für Zwischenstoffe oder Endprodukte aus so einem Gasgemisch entstehen können. Dadurch versteht man ganze Umwandlungsprozesse von Schadstoffen in unserer Luft und im Endeffekt dadurch die Entstehung von troposphärischem Ozon.
Okay, du warst ja aber vor Ort. Jetzt haben wir eben gesagt, ein riesiger Schlauch. Wie riesig habe ich mir das vorzustellen? Wie sieht diese Kammer überhaupt aus?
Also die Kammer selbst sieht aus wie ein, ich würde sagen, hochgestelltes Gewächshaus und ist riesig, also 270 Kubikmeter.
Mhm.
Direkt unter dem Zelt stehen Container, die versorgen die Kammer über verschiedene Schläuche und Leitungen mit diesen Gasen.
Also so ein durchsichtiges Zelt, ein langgestrecktes.
Genau. Mhm. Manchmal kennt man das ja, wenn man irgendwie im ländlichen Raum vorbeifährt und dann sieht man ja auch diese abgedeckten Kammern auf dem Feld.
Mhm.
So ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm. Und das Ganze kann man dann einstellen, je nachdem, was man untersuchen möchte. Direkt an der Simulationskammer ist deshalb auch ein Kontrollraum mit manuellen Hebeln, aber auch einem PC, um die Luft in der Kammer mit Gasen zu versorgen, je nachdem, was man dann am Ende untersuchen möchte.
Ich habe ein ganz schönes Bild vor Augen, gerade mit so großen Hebeln. Warst du da auch drin in der Simulationskammer, als du in Jülich warst?
Jein. Also man kann die Kammer über eine gerüstartige Treppe an der Seite betreten. Dann geht man durch so eine Reißverschlusstür. Da sind wir aber nur in einer Art Vorzimmer gelandet, um reinzugucken. Also so ganz einfach kann man da nicht reingehen.
Schade.
Die Kammer funktioniert nämlich wie ein luftdichter Plastiksack, damit von außen nichts rein und von innen nichts raus kann.
Okay.
Man sieht dann eigentlich einen riesigen Hohlraum mit ein bisschen Technik, die den Raum mit dem versorgt, was man ja dann am Ende untersuchen möchte. Aber genauer kann das Anna Novelli erklären. Sie ist nämlich Senior Scientist am Institut in Jülich und hat mich dort rumgeführt.
We can really understand how we start from, let's say, one species that is emitted by either can be anthropogenic emission like a car, industry, heating, or from forest as well. I mean, they also have emission, right? And we can look at this emission, we can look how they are transformed by oxidation processes, we call them, and then we can look which products are formed. And that's important because, for example, ozone is only produced by secondary chemistry. And we have been using this chamber to understand how that happens and what we can do to reduce it, because that's the goal at the end.
Ja, also sie betont ja nochmal, dass es um menschgemachte Emissionen geht, von Autos, der Industrie oder bei Heizungsprozessen, aber dass eben auch Wälder Emissionen produzieren.
Mhm.
Das heißt, in der Kammer untersucht man, wie das genau im Einzelnen passiert und was man auch machen kann, um im Endeffekt die Ozonproduktion auch zu reduzieren.
Mhm.
Ich habe sie auch gefragt, was genau in der Kammer passiert, wenn man sich die Bildung von Ozon anschaut.
So you can imagine you have like just a box, in this case is a Teflon box, you would have methane inside, you have it in the air, you can put it in the chamber, and then you need to start the reaction somehow, because methane alone will just stay like it is, it doesn't do anything. So you need something that reacts with methane, and that is this radical, the hydroxyl radical, because it's very reactive. And then it can react with methane, and when reacting means that it transforms methane. So methane is not stable anymore, it's transformed into something else, which is a radical, which again needs to have this nitrogen oxide present again, and will react with it, forming then finally ozone.
Sie sagt, man kann sich die Kammer wie eine Teflonbox vorstellen.
Genau, weil dieser lange Schlauch besteht aus Teflon und Teflon ist dafür bekannt, dass es nicht gerne reagiert.
Ach so.
Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn man reaktionsfreudige Gase untersuchen möchte.
Klar.
Und Methan aus der Luft ist einer der Vorläuferstoffe für Ozon. Und für die Simulation füllt man dann zum Beispiel Methan in die Kammer.
Mhm.
Allerdings passiert dann erstmal gar nichts, weil das Methan einen Stoff braucht, mit dem es reagieren kann. Und so reaktionsfreudige Stoffe sind Radikale, in dem Fall Hydroxylradikale, also OH, ein Sauerstoff- und ein Wasserstoffatom.
Aber eben besonders reaktionsfreudig.
Genau, und die Eigenschaften der Moleküle wurden vereinfacht gesagt verändert, damit sie mit diesem Methan besonders gut reagieren.
Mhm.
Und die gibt es natürlich auch in der Troposphäre und die reagieren da auch mit Methan und machen es im Endeffekt zu einem weiteren Radikal.
Also wieder etwas Reaktionsfreudiges.
Genau, und wenn man dann die Stickoxide in die Kammer füllt, dann reagiert das neu frei gewordene Radikal mit Stickoxid und wird letztendlich zum Ozon.
Das macht anschaulich, warum es so eine explosive Mischung sozusagen ist. Radikale reagieren halt einfach viel. Jetzt hat Anke Nölscher vorhin aber auch von biogenen Emissionen auf dem Land gesprochen. Und eben haben wir das schon mal mit dem Wald gehört. Da bin ich total hängen geblieben. Also natürliche Vorläuferstoffe, die nicht menschgemacht sind. Das habe ich richtig verstanden, oder? Also dass durch die Pflanzen im Wald, haben wir auch gehört, quasi auch Ozon entstehen kann. Auch das klingt ja erstmal ein bisschen paradox. Was sind das genau für Emissionen?
Ja, das sind Emissionen, die zum Beispiel von Pflanzen oder auch Tieren ausgestoßen werden.
Mhm.
Und vor allem spielen die flüchtigen organischen Verbindungen, diese VOC, hierbei eine Rolle. Die hatten wir ja am Anfang ganz kurz erwähnt.
Stimmt.
Da die beispielsweise früher auch in Lacken vorkamen, das hatten wir ja gesagt mit den neuen Richtlinien. Und der Begriff beschreibt gasförmige organische Verbindungen, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Alkohole und organische Säuren.
Mhm.
Methan zählt zum Beispiel auch dazu, was vor allem in der Landwirtschaft eine große Rolle spielt.
Deshalb hatten wir das eben das Beispiel aus der Simulationskammer. In der Landwirtschaft, also bei der Tierhaltung von Rindern.
Genau. Aber Pflanzen sondern solche Verbindungen auch ganz natürlich ab.
Mhm.
Sie locken damit zum Beispiel Bestäuber zu Blüten und Tiere, die Samen verbreiten, zu duftenden Früchten.
Mhm.
Und sie sind auch wichtig für die Pflanzen, um sich vor Krankheitserregern zu schützen.
Und genau diese Verbindungen sind auch Vorläuferstoffe von Ozon?
Genau. Also dadurch steigt die Ozonkonzentration in der Luft an. Und ein Stoff, der zu den flüchtigen organischen Stoffen gehört und halt zur Ozonbildung am Ende beiträgt, ist zum Beispiel Isopren.
Mhm.
Und im terrestrischen Raum, also überall da, wo wir uns auf Land bewegen, wird Isopren vor allem durch Pflanzen ausgestoßen. Es gibt zum Beispiel Schätzungen aus dem Jahr 2006, dass jährlich 600 Megatonnen emittiert werden.
Wahnsinn.
Ja. Und gerade Laubwälder, also insbesondere in tropischen Regionen wie zum Beispiel tropische Regenwälder, aber auch Sträucher, emittieren das meiste. Das fördert wiederum dann am Ende die Ozonbildung.
Das heißt nochmal, wir bemühen uns um Luftreinhaltung durch mehr Grünpflanzen und weniger Feinstaub. Wir fahren aufs Land, um saubere Luft zu atmen. Und ausgerechnet da, zum Beispiel im Wald, ist die Ozonkonzentration dann häufig größer als in der Stadt. Und dazu tragen die Pflanzen auch selbst bei.
Ja, das passiert öfter. Und das Absurde daran ist, Ozon schadet den Pflanzen wiederum. Die nehmen das vor allem über ihre Spaltöffnungen auf ihren Blättern auf. Das stresst die Pflanzen und schädigt die Blätter, hemmt das Wachstum und am Ende führt es halt auch zu Ernteausfällen.
Mhm.
Und wir wissen, dass gerade im ländlichen Raum, auch da, wo Landwirtschaft betrieben wird, die Ozonkonzentrationen häufig höher sind.
Es gibt Ernteausfälle durch bodennahes Ozon? Davon habe ich noch nie gehört.
Ja, das Ozon macht unter anderem deshalb auch wirtschaftliche Schäden.
Mhm.
Und es gibt eine Studie von europäischen Forschenden, die sich angeschaut hat, was passiert, wenn man die Emissionen der Ozonvorläuferstoffe sehr stringent, also quasi nach Pariser Abkommen, reduzieren würde und wie das die Weizenernte beeinflussen kann.
Also der positive Blick darauf, was kann man tun?
Genau. Und natürlich haben wir hier ja auch wieder Modellierungen.
Mhm.
Und sie haben ermittelt, dass die globalen Bemühungen 9 Millionen Tonnen an Weizenernteverlust im Jahr 2050 von Europa bis Zentralasien einsparen könnten. Mhm. Im Vergleich zu den aktuellen Regularien, die wir ja gerade haben. Mhm. Und die Einsparungen bei Methan als Vorläuferstoff haben laut der Autoren aber den größten Effekt, weil nicht nur die Luftqualität besser wird, sondern es hat ja auch einen positiven Effekt auf das Klima.
Mhm. Mehrfacheffekte sozusagen. Also im ländlichen Raum spielen die flüchtigen organischen Verbindungen, VOCs, eine große Rolle, sowohl einige, die von Pflanzen ausgestoßen werden, aber auch Methan. Das reagiert besonders leicht zu Ozon und entsteht vor allem da, wo es einen hohen Anteil Landwirtschaft gibt. Also wir können nicht sagen, oh, die Natur macht das sowieso schon, wir sind fein raus, sondern bei Landwirtschaft wiederum ist der Mensch natürlich dann doch wieder der entscheidende Faktor.
Ja, und in Deutschland ist die größte Methanquelle die Landwirtschaft, vor allem die Viehzucht.
Und was ist eigentlich mit Lachgas? Das entsteht ja auch durch landwirtschaftliche Prozesse.
Ja, das stimmt. Und hier haben wir auch wieder diese zwei Gesichter, von denen wir immer reden.
Nein.
Methan ist als Vorläuferstoff für das bodennahe Ozon sehr relevant. Mhm. Lachgas wiederum spielt beim Ozonabbau in der Stratosphäre eine Rolle. Das hat mir der Atmosphärenforscher Roland Runke erklärt.
Also ein Effekt gegen das Ozon, das wir als Schutzschild brauchen.
Genau, Lachgas entsteht ja natürlicherweise im Boden, wenn Mikroorganismen Stickstoffverbindungen im Dünger umwandeln.
Bei landwirtschaftlichen Einträgen reden wir davon, dass wir einerseits den Boden düngen, um einen besseren Ertrag dann auch in der Landwirtschaft zu haben. Und diese Düngung des Bodens führt dann dazu, dass der Boden Stickstoffdioxid, Lachgas genannt N2O, in die Atmosphäre entlässt. N2O selber ist jetzt ein Treibhausgas mit einer sehr, sehr langen Lebensdauer von mehr als 100 Jahren.
Und diese Lebensdauer bedeutet, dass es da nicht sofort eine chemische Reaktion gibt.
Diese Substanzen mit dieser langen Lebensdauer gelangen also bis in die Stratosphäre hinein. Das sind dann die Luftschichten ab ungefähr 10 Kilometer aufwärts und dort werden sie dann abgebaut. Das heißt, die Einträge über die Düngung in der Landwirtschaft lassen N2O produzieren, Lachgas. Das kommt in die Stratosphäre und hat dort erst eine Wirkung auf die stratosphärische Ozonschicht. Aber vorher hat es eine Wirkung aufs Klima, weil es eben ein sehr, sehr wichtiges Treibhausgas ist.
Herrje, das ist schon ein Problem mit unserer Landwirtschaft. Durch Mist und Wiederkäuer entsteht Methan. Das sorgt für bodennahes Ozon, also da, wo es ungesund für uns ist. Da, wo wir die Ozonschicht aber eigentlich brauchen, in der Stratosphäre, wird sie wiederum durch Emissionen aus der Landwirtschaft zerstört. Und da spielt unter anderem Lachgas eine Rolle.
Genau, und Lachgas als Treibhausgas feuert nach CO2 und Methan die Klimakrise stark an. Wenn man es sich über einen Zeitraum von einem Jahrhundert anschaut, ist es zum Beispiel etwa 265 Mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.
Hast du denn aber auch was Positives für uns?
Ja, es gibt auch Grund zum Aufatmen.
Gut.
Seit den 1990er Jahren sind die Lachgasemissionen nämlich rückläufig. Mhm. Das liegt aber unter anderem daran, dass man effizienter Landwirtschaft betreibt und anbaut und den Einsatz von Dünger besser managt.
Mhm.
Man muss sich vor Augen führen, diese Treibhausgase haben ja auch alle eine unterschiedliche Wirkung. CO2 ist vielleicht wie eine Kerze und Methan eher wie ein Flammenwerfer.
Mhm.
Deshalb ist es auch nicht immer die bloße Menge des Ausstoßes, das was entscheidend dann ist am Ende. Aber Methan wird auch schneller wieder abgebaut als CO2. Das heißt, kurzfristig gesehen ist Methan ein großes Problem. Aber das macht es auch zu einem guten Hebel. Denn wenn wir den Methanausstoß bremsen, kann das unmittelbar einen sehr starken Effekt haben.
Und die unmittelbaren Effekte sind ja genau das Problem in der Klimapolitik, dass die so selten sind.
Genau. Und dagegen bleibt CO2 sehr lange in der Atmosphäre und hat eine konstante Treibhauswirkung.
Mhm.
Das heißt, die CO2-Reduktion kann die Erderwärmung zwar begrenzen, aber wir können sie dadurch auch nicht in nächster Zeit rückgängig machen. Und beim Methan sitzen wir an einem viel schneller wirkenden Hebel über die Ernährung zum Beispiel, also weniger Tierprodukte.
Also das heißt, die Welternährung sozusagen hängt auch mit den Methanemissionen dann zusammen. Da Methan ungefähr 30-fache Wirkung gegenüber dem CO2 dann hat in ihrem Treibhauseffekt, ist es also, dass wir eine Methanreduktion dann erreichen könnten, indem wir leicht umstellen würden in unserer Ernährung und dementsprechend die stärkere Temperaturzunahme in der Troposphäre dann abmildern könnten. Wir hätten aber immer noch eine Temperaturzunahme, weil wir mit dem CO2 weitermachen und so weiter. Das heißt, wir würden von einer Abmilderung sprechen.
Es macht aber auch keinen Sinn, mit dem Finger nur auf Deutschland zu zeigen. Es gibt da zum Beispiel eine Studie, die wurde vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben. Und demnach entsteht etwa ein Drittel des jährlichen bodennahen Ozons in Deutschland durch die Oxidation von Methan. Aber nur ein kleiner Teil davon geht tatsächlich auf die Oxidation von Methan im europäischen Raum zurück.
Das heißt, ein Großteil des Methans bzw. dann auch des bodennahen Ozons stammt aus Quellen außerhalb von Europa?
Genau, denn wir sprechen hier ja immer noch von Gasen. Mhm. Gase bleiben ja nicht an Ort und Stelle, sondern sie wandern. Darum macht es auch keinen Sinn, europäische oder nordamerikanische Emissionen isoliert zu betrachten.
Und kann man sagen, wo das bodennahe Ozon in Europa herkommt?
Also so ganz einfach ist das natürlich nicht zu sagen. Ich bin zum Beispiel während der Recherche auf eine Studie aus dem Journal Nature gestoßen, die von interdisziplinären Forschenden aus Spanien gemacht wurde. Mhm. Und die haben sich angeschaut, woher das Ozon kommt, das mit bestimmten Todesfällen in Europa zusammenhängt. Mhm. Und die Forschenden kamen darauf, dass importiertes Ozon für fast 90% der ozonbedingten Todesfälle in Europa verantwortlich ist.
Wie kann man das messen?
Also das sind wieder mathematische Schätzungen basierend auf realen Daten und Modellen. Aber was man daran sehen kann, die Belastung von bodennahem Ozon spielt global eine Rolle. Mhm. Ein Teil der importierten Umweltverschmutzung und der damit verbundenen Sterblichkeit hat laut den Studienautoren seinen Ursprung auch in hochindustrialisierten Gebieten aus Asien und Nordamerika. Mhm. Und deshalb macht es keinen Sinn, nur national dagegen vorzugehen.
Wir haben einmal die lokalen Quellen, was direkt vor Ort entsteht, aber natürlich auch bis zum interkontinentalen Austausch. Also Vorläufersubstanzen, die zum Beispiel in den USA emittiert werden, gelangen nach Europa. Vorläufersubstanzen, die wir emittieren, gelangen dann wieder in andere Regionen natürlich.
Elke Hertig hat mir auch erklärt, dass zum Beispiel in Indien und China die Belastung mit bodennahem Ozon und Feinstaub sehr hoch sein kann. Das liegt aber nicht nur unbedingt daran, dass es da sehr dicht besiedelte Städte gibt.
Ja, das wäre jetzt meine erste Vermutung gewesen.
Ja, war es auch meine. Es gibt einfach dort Gebiete, wo beispielsweise die UV-Belastung und die Temperaturen höher sind als hier und auch gewisse Luftströme eine Rolle spielen. Und all das beeinflusst natürlich die Entstehung von bodennahem Ozon, aber auch, wie sich diese Gase global verteilen können.
Das heißt, es ist trotz allem ein globales Thema, gegen das man auch global vorgehen muss, auch wenn die Auswirkungen regional oder sogar lokal sehr unterschiedlich sein können. Mhm. Das macht natürlich eher pessimistisch, dass sich da absehbar was machen lässt, weil es nicht die Luftreinhaltung allein ist, also Stickoxide zum Beispiel begrenzen durch Fahrverbote, wie es in den 1990er Jahren vorkam. Wovon geht die Forschung denn aus, wie sich das weiterentwickelt?
Also die Einschätzung von Elke Hertig war nicht so positiv, weil diese Ozonbelastung hier in der Troposphäre eben sehr eng mit dem Klimawandel zusammenhängt.
Ja, also so die Erkenntnis, dass auch wenn wir Emissionen, die Vorläufersubstanzen schaffen zu reduzieren, die Luftreinhaltung funktioniert ja auch, die Stickoxide werden weniger, dass aber trotzdem durch den Klimawandel die Ozonkonzentrationen steigen können. Das ist so das eine, was ich schon bedenklich finde. Und das andere ist, dass die gesundheitlichen Auswirkungen sehr divers und auch sehr deutlich sein können. Wir sehen also bei einer Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen den Einfluss von Ozon.
Ja, und Elke Hertig meinte auch, dass diese Umweltfaktoren und das Klima, die so sehr unsere Gesundheit beeinflussen, in der Wahrnehmung der Leute oft von ganz anderen Dingen überdeckt wird.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel hat sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen genannt. Da denkt man ja schnell ans Rauchen oder zu wenig Sport machen oder an eine schlechte Ernährung. Mhm. Also diese ganzen Lifestyle-Faktoren halt. Aber dass Klima- und Umweltbelastungen eine Rolle spielen, hat man laut Elke Hertig nicht immer auf dem Schirm.
Also es ist wichtig, dass wir Klima und Umwelt auch bei der Gesundheit immer mitdenken. Eigentlich so, wie wir das hier im Podcast ja auch immer wieder tun.
Genau. Und man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, nicht nur das Ozon wandert, auch diese Vorläufersubstanzen und Treibhausgase. Mhm. Und Roland Nuhnke hat die Tragweite auch einmal global und lokal gesehen zusammengefasst.
Da hat Methan eben mit der Lebensdauer von ungefähr 10 Jahren schon eine globale Bedeutung, wohingegen die Stickoxide eine sehr, sehr viel kürzere Lebensdauer von wenigen Wochen haben, sodass das immer eher ein lokales oder regionales Problem ist. Aus den Stickoxiden kommt aber eben Ozon heraus, sodass aus diesem lokalen Problem Stickoxide, Kohlenwasserstoffe bilden Ozon, dann doch wieder eine globale Problematik wird. Und Ozon selber hat auch eine Treibhausgaswirkung in der Troposphäre. Und da verbinden sich dann also diese lokalen Handlungsmaßnahmen, die wir einfach brauchen, um vor Ort eine bessere Luft zu haben, mit dem, was dann am Ende die Klimaproblematik angeht.
Puh, am Ende trotzdem relativ ernüchternd, finde ich. Wir sehen ja, wie gut das so klappt mit dem Bestreben, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
Ja, aber es gibt ein Beispiel, aus dem wir in Zukunft auch lernen können. Zumindest haben mich alle Forschenden, die ich zu dem Thema bodennahes Ozon befragt habe, am Ende auf diese Klimaerfolgsgeschichte hingewiesen.
Du meinst das Ozonloch und das FCKW-Verbot?
Genau, und das ist eine Geschichte, die hat mich auch sehr gerührt, weil alle Expertinnen, mit denen ich darüber gesprochen habe, mich darauf hingewiesen haben. Mhm. Ich hatte das selber jetzt noch nicht so auf dem Schirm, weil ich erst in den 90ern geboren bin.
Du bist zu jung.
Genau, aber das ist so eine Geschichte, wenn wir auf die Forschung hören und gemeinsam daran arbeiten, dann lässt sich einiges machen. Roland Runke hat mir das genauer erzählt, wie diese Ozonschicht entdeckt wurde und was Forschende dazu rausgefunden haben. Und das hat dann letztendlich auch zu politischem Handeln geführt.
Das ist eine Schicht, die schon ungefähr vor 100 Jahren entdeckt wurde. Vor knapp 100 Jahren gab es schon die erste Theorie, wie das Ozon in diese Höhe dann gelangen kann durch reine Chemie der Atmosphäre.
Mehr als ein halbes Jahrhundert später, im Mai 1985, erscheint ein kurzer Artikel im Wissenschaftsjournal Nature. Gar kein besonders langer Text, einige chemische Formeln. Die Autoren sind drei Wissenschaftler, die für ein Polarforschungsprogramm arbeiten. Sie haben über der Antarktis eine Entdeckung gemacht, die zeigt, das Leben auf der Erde ist bedroht.
Britische Forscher hatten dort mit Ballonsondenaufstiegen gesehen, dass das Ozon in ungefähr 20 bis 30 Kilometer fast vollständig verschwunden ist.
Sie wussten, das Ozon ist unser Schutzschild für unsere Haut, für die Augen, für unsere Pflanzen. Und solche Verluste haben sie schon mehrmals beobachtet, jeweils zum Ende der Polarnacht, wenn bei uns Herbst ist.
Das war so ein gewisses Aha-Effekt, den man dann gesehen hatte in der Wissenschaft und die Frage, woher kommt das denn eigentlich?
Schnell gab es eine Vermutung. Denn damit hatten die Forscher einen handfesten Beweis für eine Theorie, die schon ein Jahrzehnt zuvor zwei amerikanische Chemiker aufgestellt hatten. Übrigens spätere Nobelpreisträger.
Ungefähr 10 Jahre zuvor war schon klar, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKWs, in der Stratosphäre, also von 10 bis 50 Kilometer Höhe, abgebaut werden und dass die dort freigesetzten Chloratome Ozon abbauen können.
Und FCKWs waren weit verbreitet als Kühlmittel und Treibgase in Sprühdosen.
Genau, sie waren beliebt, weil sie ein ungiftiger Ersatz für Ammoniak waren. Doch weil das so stabile Stoffe sind, hatte man herausgefunden, sie können in die Stratosphäre gelangen, werden dort dann von UV-Strahlung gespalten und reagieren mit dem Ozon, das sie so zerstören. Das war damals schon eine aufsehenerregende Warnung vor FCKWs.
Damit wusste man schon, okay, die FCKWs können was damit zu tun haben.
Doch was genau das tatsächlich anrichtet, kam erst durch die atmosphärischen Messungen der britischen Kollegen ans Licht. Mhm. Und hier beginnt nämlich die Erfolgsgeschichte der internationalen Umweltpolitik.
Und schon 2 Jahre später, 1987, wurde dann eben von der Staatengemeinschaft das sogenannte Montrealer Protokoll verabschiedet, in dem viele Fluorchlorkohlenwasserstoffe reguliert wurden hinsichtlich der Produktion und eben des Freilassens in der Atmosphäre.
Ich erinnere mich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich, anders als du, ich bin ein bisschen älter, ein bisschen. Ich bin mit dem Kampf gegen das Ozonloch tatsächlich groß geworden. Also über die Kühlmittel in den Eisschränken und Klimaanlagen wusste ich als Kind nicht viel. Aber ich weiß, dass wir oft darüber geredet haben, wie gefährlich Sprühdosen sind mit Treibhausgas drin. Haarspray kaufen, streng verboten. Und ich weiß noch, dass es ganz schön schnell ging, dass die aus den Läden verschwunden waren. Also da gab es ja früher so welche, da konnte man dauerhaft draufdrücken, ohne zu schütteln. Und die sprühten und sprühten und sprühten. Und dann gab es irgendwann nur noch Pumpsprays. Du kennst das gar nicht mehr anders, nee. Ne? Du guckst mich so an. Heute müssen wir immer mehrmals draufdrücken, um zu sprühen.
Ja, und das war erst der Anfang.
Und dieses Montrealer Protokoll wurde dann immer wieder verfeinert, weil man immer wieder gesehen hat, es gibt noch weitere FCKWs, die in die Atmosphäre kommen. Und all das führte dazu, dass das Vorkommen der FCKWs in der Atmosphäre immer kleiner wurde.
Und heute ist das Ozonloch eigentlich gar kein Thema mehr. Aber gar kein Thema mehr wirklich nicht, Sharin? Oder ist es nur aus dem Bewusstsein verschwunden?
Also es ist zumindest fast kein Thema mehr.
Wir haben immer noch ein Ozonloch über der Antarktis auf der Südhemisphäre. Aber wir sehen auch, dass sich dieses antarktische Ozonloch langsam stabilisiert. Und Vorhersagen mit Chemie-Klimamodellen sagen, dass das Ozonloch sich dann auch in den nächsten Jahrzehnten dann vollständig schließen kann.
Das ist in der Tat eine bahnbrechende Erfolgsgeschichte. Sehr schön zum Ende. Ein bisschen wie das Walfangverbot. So schlagkräftig und in internationaler Einigkeit. Davon träumt man heute, wenn man sich die Klimapolitik anguckt. Mhm. Aber vielleicht sollte uns das tatsächlich Hoffnung machen. Sowas geht. Mir macht es tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Dir auch?
Ja, auf jeden Fall.
Danke, Sharin, für deine Recherche. Und mit diesem positiven Ausblick würde ich tatsächlich gern rausgehen heute hier, aber natürlich nicht, bevor wir euch nicht auch noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Diesmal ist es ein Buchtipp, den ich für euch mitgebracht habe. Apropos, alles hängt mit allem zusammen. Wie Wissenschaft die Welt verändern kann und wie eng sie mit der Weltpolitik verbunden ist, selbst wenn sie sich eigentlich nur Fragen der Grundlagenforschung vornimmt. Das kann man besonders anschaulich in einem sehr schönen Buch lernen. Es ist zugegebenermaßen schon ein paar Jahre alt, aber wir sind ja hier kein Bücherpodcast, wir sind frei. Ich habe es gerade wieder entdeckt. Es heißt Das Zeitalter der Unschärfe, geschrieben von Tobias Hürter. Es geht um die glänzenden und dunklen Jahre der Physik, so auch der Untertitel, also die Jahrhundertwende und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bist du gut in Physik, Sharin?
Nee, ich bin wirklich schlecht. Das war im Studium auf jeden Fall eins der schlechtesten Fächer bei mir.
Okay, man kann nicht alles können. Du hast schon so viel Biologie und Chemie heute hier durchblicken lassen. Aber all diese Prominamen, die jetzt kommen, die sagen sicher auch dir was. Marie Curie, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck, Erwin Schrödinger, Lise Meitner, Otto Hahn, kanntest du alle, oder?
Ja, da kommt man nicht vorbei, wenn man was Naturwissenschaftliches macht.
Genau, und um all die geht es in dem Buch, um ihr Ringen mit der Erkenntnis und mit der Verantwortung. Am Ende mündet bekanntermaßen dann doch alles in die Atombombe, aber spannend und anekdotenreich erzählt ist der Weg dahin allemal. Die Begegnungen der WissenschaftlerInnen untereinander, wie sie auf Spaziergängen Ideen entworfen und verworfen haben, wie lebensklug oder auch unbeholfen sie jeweils waren. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen, dass ich tatsächlich die Quantentheorie verstanden hätte. Aber da geht es mir ein bisschen wie dir, Sharin. Aber ich bin beim Lesen zumindest ein kleines Stückchen näher rangerückt. Und irgendwie passt dieses Buch in diese Zeit, auch heute, weil sich damals wie heute gesellschaftliche Gewissheiten ja so ein bisschen auflösen und aus dem Gleichgewicht geraten. Also Tobias Hürter, Das Zeitalter der Unschärfe, ist bei Klett-Cotta erschienen und hat 400 Seiten. Das Buch endet mit den Worten, diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Und so könnte man das vielleicht auch bei der Bekämpfung der Treibhausgase sehen, oder?
Hoffentlich.
Vielleicht macht euch die Geschichte des FCKW-Verbots auch Mut, so wie uns. Das kann nicht schaden in diesen Tagen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier im Podcast hört, dann empfehlt uns doch gern weiter. Alle Quellen, die Sharin Sandiraja Abresh bei ihrer Recherche genutzt hat, findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. auf unserer Website unter ndr.de/synapsen. Schreibt uns gern, wenn ihr Fragen, Kritik oder vielleicht sogar Lob habt, an synapsen@ndr.de. In 2 Wochen kommt die nächste Folge. Ich bin Corinna Hennig, bleibt aufrecht und hier kommt wie immer noch ein Hörtipp aus ARD Sounds.
Boah, krass, diesen Moment, dieses erste Mal in Händen zu haben. Ich war so, ist das jetzt wirklich das Ding, was mein Leben verändert?
Abnehmspritzen, Ozempic, Wegovy und Co. werden als medizinische Revolution gefeiert. Aber der Hype um das neue Medikament hat auch seine Schattenseiten.
Es ist eine Reise ins Unbekannte, bei der wir nicht wissen, welche Nebenwirkungen kommen da noch.
Und was macht die Spritze mit unserer Gesellschaft? Müssen jetzt alle dünn werden?
The shrinking is real. Es werden alle immer kleiner. Die Diversität aus den 2010er Jahren ist in der Mainstream-Popkultur weg aktuell.
Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und im Podcast Die Abnehmspritze, schlank um jeden Preis, will ich klären, was wir über die Spritze wissen und was noch nicht. Die Abnehmspritze, schlank um jeden Preis. Ab Montag, 2. März, täglich eine Folge. Alle 5 auf einmal gibt's in der ARD Audiothek.